Okay, wir haben jetzt hier, hatte Kyle angesagt, am 12. Oktober gibt es einen Lobpreisabend der Evangelischen Allianz von den Gemeinden in der Freien Christengemeinden. Das ist in, das ist die Adresse unten. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne dahin gehen. 12. Oktober, das ist ein Donnerstag. Okay. Nochmal für die Menschen, die zum Gemeindewochenende kommen. Jede Familie oder jede Person gebeten, auch zu helfen mit dem Essen, weil es ein Selbstversorgerhaus ist. Hier ist die Liste. Wer sich noch nicht eingetragen hat, kann sich noch eintragen. Auch ist ein... wir haben angefangen, eine... Zettel, so praktisch Andachtszettel zu dem Themen, also das, was nächste Woche dran ist, in Apostelgeschichte 5. Wir haben einfach einen Zettel mit 5 verschiedenen Fragen, damit ihr euch gut auf die Predigt vorbereiten könnt und das, was wir heute besprechen, beziehungsweise an den Sonntagen. Ich habe einige Zettel, wir schicken die auch mit dem Verteiler raus, könnt ihr nachher hier holen. Oder eben auch über den Verteiler. Zuerst, bevor wir mit dem Thema für heute loslegen, möchte ich mich im Namen der Eltern in Kenia bedanken. Ich habe letzte Woche etwa 500 Euro nach Kenia geschippt und dadurch sind nur 4 von den Kindern, die jetzt zur Schule gehen, wieder zur Schule gehen dürfen. Sammy, der Prediger dort, hat gesagt, dass sie wirklich eine sehr bewegende und erfreute Versammlung hatten am Sonntag, als sie diese Botschaft weitergegeben haben. Denn ohne dieses Geld müssen die Kinder zu Hause bleiben. Ja. Er hat auch gesagt, er würde mehrere Bilder die nächsten Tage schicken, wo er eben auch, damit wir ein Bild kommen, wie viele Kinder wir helfen können. Und das scheint etwas zu sein, wo wir immer wieder gefragt werden, weil sie kommen in die trockene Jahreszeit. Das ist in Januar und Februar. Und sie können dann, ist es wirklich für sie eine Frage, kriegen sie was zu essen oder schicken die Kinder in die Schule. Also sie können nicht, die haben nicht das Geld für beides. Also es ist wirklich eine Zwickmühle, in der sie im Moment leben. Auf jeden Fall bedankt sich Sammy und die Gemeinde dort sehr herzlich. Und wie ihr seht, wie auch in dem Film von Kyle und was Lara geschickt hat, in Afrika haben fast alle Schulen Uniformen. Ja. So. Lasst uns beten, bevor wir in unser Thema steigen. Herr und Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Tag heute, für die Zeit, die wir haben, um zusammenzukommen, um dir näher zu kommen, Herr. Ich danke dir für all das Gute, was wir von dir lernen. Und ich bitte dich, Herr, nimm all das von uns aus unseren Köpfen, was uns von dir ablenken könnte, damit wir wirklich ganz für dich da sind. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren. Lass uns ganz für dich da sein. Wir loben und preisen dich, Herr. Jesus Christus, du hast uns alles gegeben und wir wollen einfach ganz für dich da sein jetzt. Amen. Wie Kyle gesagt hat, wir arbeiten uns langsam durch die Apostelgeschichte. Ein Begriff, was immer wieder in meinen Kopf fällt, ist das Wort herausfordern. Es ist eine Herausforderung. Es war eine sehr aufregende, herausfordernde Zeit für die ersten Christen. Wir haben letzte Woche von einer Bedrohung gesprochen, wo die Priester und die Sadduzäer und die Einflussreichen sie bedroht haben. Das ist eine Herausforderung. Denn es betrifft nicht nur die Apostel, sondern auch alle eigentlich. Es ist auch herausfordernd zu überlegen, was das alles, was wir lesen, in der heutigen Zeit bedeutet. Denn wir sind auch mit Jesus Christus unterwegs. Es kam auch wieder diese Woche, als ich die Stelle gelesen habe. Aber ich muss sagen, eigentlich ist eine Herausforderung nicht schlecht. Denn es hilft uns zu wachsen, hilft uns Gott zu vertrauen. Ich finde es interessant, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, wie schnell so viele Menschen zusammen waren. Wir wissen nicht, wie lange es war zwischen Pfingsten, wo alles losging, und diese erste Bedrohung, die passierte. Ein paar Wochen, Monate, wissen wir nicht. Ich glaube, es nicht sehr lange war. In dieser Zeit, das steht es in Kapitel 4, ist die Gemeinde bis auf über 5000 Leute gewachsen. Muss ich mal vorstellen. Und es scheint, dass diese erste Bedrohung, die von den obersten Juden kam, die Menschen richtig zusammengeschweißt hat. Denn die Beschreibung, was wir hier lesen, in Kapitel 4, Vers 32, beschreibt eine wirklich sehr tolle Dynamik, die dort vorhanden war. Da steht, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz, eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, aus sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Wow. Ein Herz und eine Seele. Stell dir mal vor. Ein Herz und eine Seele. Alle. Das heißt, die haben nicht die gleichen Gedanken, sondern sie haben das gleiche Ziel. Und sie wollen alle auf das gleiche Ziel hin. Hinter Jesus her. Sie folgten mit ganzem Herzen dem, der ihnen erlöst, der die Erlösung gegeben hat, Jesus Christus. Eine Folge von dieser Einheit war, dass sie einfach großzügig waren. Steht nicht ein einziger Tag, dachte, das ist meins, nicht deins, gab es nicht. Sie haben einfach geteilt. Und dann fragen sie sich, okay, ist das, wie es sein soll oder muss, sein muss? Und ich denke, hier sehen wir eine Dynamik, die einfach aus den ersten Kapiteln zu sehen ist. Vor allem, wenn wir bedenken, am Anfang dieses Pfingstfest, da kamen viele Juden zusammen aus vielen Ländern. Alle, um das Fest zu feiern. Ich gehe davon aus, sie hatten vor, wieder nach Hause zu fahren. Und dementsprechend sich bereitet haben. Und dann passiert dieses Ereignis und sie werden so, sind so aufgeregt. Und sind einfach geblieben. Aber was tun, wenn man bleibt? Heute hat man eine Kreditkarte, kann man noch bezahlen, wenn man ein bisschen verlängert bleiben will oder so. Darüber haben sie nicht nachgedacht. Sie haben diese Botschaft gehört, sie waren begeistert von dieser Botschaft, betroffen. Sie haben gesagt, ja, ich will diesem Jesus folgen und ich will das, was er bietet, diese Erlösung, diese Vergebung. Und sie haben sich taufen lassen und waren Teil der Gruppe und irgendwann ist wahrscheinlich ihr Geld ausgegangen. Und man kann nicht sagen, okay, ich gehe nach Hause und suche mir eine Gemeinde aus in meiner Nähe. Das kann man heute machen vielleicht, aber damals gab es nur die eine. Die, die dort wohnten, haben gedacht, okay, die dürfen hier bleiben. Sie müssen das nicht verpassen, was hier los ist. Und sie teilen einfach alles, einfach so. Ohne dass irgendwie vorgeschrieben war, die von sich aus bewegt durch das, was sie bekommen haben. Vielleicht auch, weil sie dachten, vielleicht kommt Jesus bald und wir brauchen es eh nicht. Wer alles lernt, wer alles tut, lernt viel. Aber was ich sehe hier schon in den Anfängen, ist eigentlich, sind zwei Prinzipien, die, glaube ich, für Christen sehr grundlegend sind. Und zwar erstens, Großzügigkeit, zweitens Gastfreundschaft. Beides haben sie praktiziert. Und das ist nicht einfach irgendwas, was sie nur da gemacht haben und nicht wieder. Denn später, immer wieder, werden diese Prinzipien, diese zwei Sachen betont, dass sie wichtig sind. Zum Beispiel Paulus sagt später in der Apostelgeschichte, Geben ist selig aus Nehmen. Geben ist selig aus, also teilen, großzügig sein, ist ein Gebot der Stunde. Und den Hebräerbrief sagt einer, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Das heißt, eigentlich war es wichtig, aber es scheint, dass sie in der Gefahr sind, das zu vergessen. Gastfreundschaft ist genauso wichtig. Und wenn ich das einfach sehe, wie sie gelebt haben, sie haben einfach das Gebot umgesetzt, das Jesus ihnen gegeben hat, so gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Lieben ist nicht ein Gefühl von einer anderen Person, ist, dass ich das Beste für den anderen will. Und wenn der andere hungert, dann drückt die Liebe sich so aus, ich gebe zu essen. Sie haben dieses Gebot mit Leben gefüllt. Und Lukas beschreibt das hier in der Apostelgeschichte. Und dann gibt er zwei Beispiele, die das verdeutlichen, was er meinte. Das erste Beispiel ist ein Mann namens Josef. Da lesen wir über ihn. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste, denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jemand was zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Aposteln Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt, der Ermutiger. Josef verkaufte ein Stück Land, was ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Stell dir vor, du verkaufst einfach ein Haus, gibst dem Haus, da kommen, wenn wir überlegen, ein Haus zu verkaufen, dann müssen wir schon 10.000 Gedanken machen, wie es weitergeht. Okay, wenn ich das Haus verkaufe, dann muss ich erstmal überlegen, wo ich wohne, weil ich nicht mehr im Haus wohnen kann. Und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich die Miete bezahlen oder was auch immer. Ich denke, die waren einfach, haben dieses Notwendige gesehen und haben gesehen, dass diese Leute Nöte haben und wollten helfen. Es kann sein, dass sie dachten, okay, Jesus, komm bald, ich brauche das Haus eh nicht. Wissen wir nicht. Das ist möglich. Also die Not der neuen Christen hatte vor allem Josef nicht nur so bewegt, dass er selbst gehandelt hatte. Und übrigens, dieser Spitzname Barnabas ist wörtlich heißt Sohn der Ermutigung. Ich finde die Spitzname klasse. Und man muss ja einfach mal überlegen, okay, wie muss sein Leben gewesen sein, dass er so genannt wird? Das praktisch die Ermutigung sein Leben auszeichnet. Im Einzelnen wissen wir nicht, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, er wäre gern in jede Gruppe gewesen. Du hast gern Menschen dabei, die dich ermutigen, oder? Er war natürlich nicht der Einzige, der es getan hat, dieses Haus zu verkaufen. Aber er hat es getan und auch mit dem Grund, glaube ich, war er denn dadurch auch frei, das zu tun, was ihm auf dem Herzen lag. Und zwar Menschen zu ermutigen, mit Jesus zu gehen und auch Menschen zu ermutigen, auf dem Weg zu bleiben. Wir können viel mehr sagen, aber da werden wir Barnabas später treffen. Er ist das positive Beispiel. Aber es gibt ein negatives Beispiel. Und das wollen wir gleich lesen. Es stellt für sich, für mich auch eine große Herausforderung, aber eine andere Art. Das ist Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Vielleicht können wir das zuerst auf Russisch lesen, mal anders, und dann auf Deutsch. Okay? Möchte jemand auf Russisch vorlesen? Kannst du auf Deutsch machen?
Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своего? человека, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех слушавших его. И встав, юноша, приготовив его погребение, вынеся похоронил. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же сказал, спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот будет в двери погребавшая мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала в лоб его и спустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую, и вынеся, похоронили подле мужа. И великий страх объял всю церковь и всех слушавших это.
Okay, Deutsch, Manuel.
Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstückes für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf standest du frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich denn nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa drei Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wussten nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Saphira, das ist der volle Betrag. Da sagte die Petrus zu ihr: Warum seid ihr beiden übereingekommen, den Heiligen Geist, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auf dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Saphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren.
Wow, das ist hart. Ich glaube, ich wäre nicht der Einzige, der die Frage stellt, warum Gott diese zwei Menschen totschlägt, die nur eine kleine Lüge gemacht haben. War doch nur eine kleine Lüge. Es hat keinem wehgetan. Das ist der spontane Gedanke, der zuerst kommt. Wir haben nicht die Zeit, um alles wirklich tief zu ergründen. Ich möchte drei Dinge hier kurz wirklich betonen. Erstens, wir müssen festhalten, die zwei wollten als Großzügige angesehen werden. Praktisch auf eine Stufe mit Barnabas und den anderen, ohne dass sie dafür alles geben. Ohne das Opfer zu bringen. Aus dieser Motivation heraus sehen wir, es ging ihnen weniger um all die Bedürftigen und mehr um ihr Ansehen. Dass sie angesehen als Menschen, die das getan haben, was Barnabas getan hat. Und so wird durch ihr Wunsch nach Ansehen wird dieses Handeln weg von einem etwas, was man tut, anderen zugute, zu etwas, was man tut, sich selbst zugute. Aus Großzügigkeit wird Egoismus letztendlich. zweite Sache ist eben, eigentlich dürfen wir kein Urteil über diese Sache fällen, warum Gott gehandelt hat, weil wir ihre Herzen nicht kennen. Wir wissen nicht, was alles los war in ihren Herzen. Gott kennt es. Es kam kein Mensch zu irgendwelchen Schäden durch das, was sie getan haben. Aber Petrus merkt oder sagt nichts über die Menschen, die geschadet wurden, sondern über Gott. Er sagte halt zu Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Es sind die heimlichen Sünden, die Sünden des Herzens, die dazu führen können, dass später größere Schaden angerichtet werden. Es ist unser Schöpfer, der unser Herzen kennt. Er allein kann das Urteil fällen. Er allein. Und sein Urteil ist immer gerecht. Und das bringt mich zu dem dritten Punkt, und zwar, wenn wir überlegen, diese Frage, warum es geschehen ist, dann vielleicht sollen wir auch die Frage stellen, warum es so wenig geschehen ist. Wenn Gott diese Sünde, dieses Fehlverhalten so bestraft, da könnte er es, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre, Jahrhunderte wirklich sehr oft getan haben. Denn wie oft, also sind wir ganz ehrlich, sind wir in der Versuchung, nicht die ganze Wahrheit zu sagen, sondern nur das zu sagen, was uns in ein gutes Licht bringt. Wir sind alle in der Gefahr, dass wir nicht die ganze Wahrheit sagen, weil wir vor anderen besser dastehen. Dass wir Dinge verschweigen, die wir vielleicht sagen könnten, um Ansehen zu bekommen. Ich meine, diese Versuchung kommt immer wieder. Es ist vielleicht auch mal eine Versuchung, etwas Gutes zu tun, praktisch dann, wenn alle das sehen, damit sie uns loben können. Es ist eine Versuchung, etwas zu tun, nur damit man gesehen wird. Das bringt mich dazu zu denken an die Bergpredigt. Ja. Jesus sprach von den Pharisäern, die, während sie Geld gegeben haben an arme Menschen, irgendwie eine Trompete klingen lassen, damit alle sehen können. Und das ist übertrieben, aber das ist die gleiche Motivation. Man will Ansehen haben, Anerkennung vor den Menschen. Und ich denke, ich lege nicht falsch, wenn uns allen so ziemlich schnell Situationen einfallen, wo wir genau das getan haben. Wo der Wunsch war, ich möchte gut dastehen. Also da tue ich mir nicht so schwer, solche Situationen für mein Leben auch daran zu denken, in Erinnerung zu bringen. Anstatt hier in diese Geschichte die Härte Gottes zu sehen. Wenn ich diese Stelle lese, neige ich dazu mehr und mehr, die Gnade Gottes zu sehen. Denn ich glaube nicht, dass Hananias und Sapphira besonders schlimm waren. Ich glaube, dass Gott in anderen Fällen genauso hätte zuschlagen können, aber das nicht getan hat, weil er gnädig ist. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Und da bin ich persönlich sehr dankbar dafür. Denn wenn er jedes Mal zuschlagen würde bei so einem Fährverhalten, ich weiß nicht, wie viele noch leben würden. Ja.
Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Also kann man sagen, das ist ja auch ein Lehrstück, das an Ihnen quasi auch, weil Sie haben ja sich in dreifacher Hinsicht, Sie haben
ja, ja.
Erstmal, was Sie präsentieren wollen und was bei mir nochmal aufploppt, das steht ja auch alles geschrieben. Ne? Also wenn du spendest, sollst du aufpassen, dass es keiner sieht und am besten auch gar nicht deine rechte Hand weiß, was die linke macht.
Ja.
Dann haben sie gelogen und das Schlimmste ist ja, der Herr Jesus Christus hat uns ja gesagt, ihr könnt alles mögliche machen, aber lässt dann lieber den Heiligen Geist.
Ja.
Da steht es ja auch ganz dick, warum hat sie ihn gelogen?
Ja. Und da ist in einer Weise ein Lehrstück, aber wenn wir überlegen, ja, ja, eigentlich, wenn wir das tun, dann tun wir das Gleiche.
Das
und das ist etwas, was wir.
Ganz genau, das ist ja die Gnade, dass wir lernen.
Ja.
Jeden Tag und mit jedem Fehlverhalten auch, ne? Dass uns
der
Vater auch wirklich zum Blick in Zeitpunkt auch dann die Antworten gibt und uns
ja,
erkennen lässt, dass wir. Ne?
Ich habe ein Zitat gefunden, was uns wirklich, was ich sehr, sehr gut fand. Und es geht um Ehrlichkeit. Er sagt, wir müssen ehrlich mit unserem Bedürfnis umgehen, dass andere Gutes über uns denken, auch wenn wir es nicht verdienen. Das heißt, wir haben alle ein Bedürfnis, dass wir gut dastehen, dass andere Gutes über uns denken. Wer hat es gern, wenn andere einen kritisieren? Wenn einen schlecht über ihn reden? Keiner hat es gern. Das ist einfach ein Bedürfnis, das wir alle haben.
Aber wir sollen auch ehrlich
sein. Ja, ja, natürlich.
Und die Menschen wollen oftmals keine Ehrlichkeit.
Ja. Ja, und die Sache hier ist, es geht um, in erster Linie hier, um mich. Wie bin ich vor anderen Menschen? Wann bin ich in der Versuchung, Dinge zu tun, um besser dazustehen? Dass andere etwas besonders anerkennen. Ich glaube, ich habe hier schon mal einen Gedanke von Dallas Willard weitergegeben, aber ich finde es so passend hier. Er sagte, was würde sich ändern, wenn wir, anstatt die Frage zu stellen, was andere über uns denken, uns die Frage stellen, was Gott über uns denkt. Da würde sehr viel passieren, im Positiven. Und er hat auch ein Zitat von einer Gruppe von Pietisten, die praktisch sich selbst diese Worte immer wieder gesagt haben. Sie haben nur diese drei Wörter sich gesagt. Audience of one. Audience of one. Also sie gingen so durch den Tag. Ja?
Kann man das übersetzen? Auf Deutsch?
Es gibt nur einen im Zuschauerraum. Ja. Es schaut nur einer zu. Wir sind immer sehr heilig, wenn alle zuschauen. Aber wann ist es, wenn keiner zuschaut? Entscheidend ist nur ein Zuschauer. Und das ist unser Herr. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und sie haben das praktisch als Übung für sich gemacht, immer wieder, jeden Tag, mehrmals am Tag, zu sagen, okay, Audience of One. Audience of One. Nur ein. Gibt nur einen im Zuschauerraum. Nicht viele, einen. Nur einer zählt. Ja. Und da ist die Frage natürlich, wessen Stimme ist entscheidend. Wir werden am Donnerstag im Hauskreis mehr über diese Geschichte sprechen. Aber ich möchte euch einfach Fragen mit auf den Weg geben zum Nachdenken heute, morgen. Denkt über diese Fragen nach. Wann ist ein Mensch großzügig in deinen Augen? Und was zeichnet solche Menschen aus? Zweite Frage, was lernst du für dich persönlich aus diesem Vorfall von Hananias und Saphira? Und dritte Frage, warum sind die Meinungen anderer über uns oft uns so wichtig? Und was können wir gegen dieses Bedürfnis tun? Ihr überlegt euch, nehmt Zeit, um diese Fragen einfach ehrlich zu stellen. Ja? Beten wir zusammen zum Schluss. Guter Vater, danke, dass du uns deine Liebe und Güte schenkst, dass du so gnädig bist, Herr. Hilf uns, dieses zu erkennen, wann dieses Bedürfnis zu wichtig wird, was andere denken. Denn es zählt eigentlich nur, was du denkst, was du willst. Gib uns die Kraft. Lass uns nicht festhalten an unseren Sachen, sondern dir treu nachfolgen in allem. Amen. Ich wünsche allen eine wunderbare Woche und ich freue mich, euch wiederzusehen am Sonntag. Ich darf bekannt geben, Frank will sich am nächsten Sonntag taufen lassen. Wir freuen uns. Ein besonderes Ereignis. Ja? Ich wünsche allen eine gesegnete Woche. Wir haben Kaffee, vielleicht einen Snack oder zwei. Wir laden alle ein, die Gemeinschaft untereinander genießen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Thank you.